herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode, unserem Oster-Special am Ostersonntag, begrüße ich Holger Guck. Wir sprechen in unserem Coach Roundtable über die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, was es Neues gibt bei HBN und natürlich auch, wie wir beide die Deutsche Meisterschaft und die Newcomer-Meisterschaft der GmbF, die kürzlich zu Ende gegangen ist, einschätzen. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei einer neuen Episode Stronger Than You mit Holger Guck. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wieder einmal mit Holger Guck, Coach und Entwickler und Inhaber von Human Based Nutrition, wer uns noch nicht gehört hat miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, Holger, am Donnerstag, den 30.03.
Hallo Olaf, mein Lieber. Wir zwei haben schon fast eine Standleitung miteinander, haben ein schönes Wochenende hinter uns. Und jetzt freue ich mich, 4 Tage später schon wieder hier zu sein im Podcast. Hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich freue mich auch. Du hast es gleich von weggenommen und das soll unser erstes Thema sein. Wir waren am vergangenen Wochenende bei der GmbF, 3. Newcomer und 19. Deutschen Meisterschaft. Die fand wieder einmal im wunderschönen Walsrode statt. JWD, nichtsdestotrotz, es ist ein hübscher Ort und wir waren da ganz gern. Und diesmal hatten wir zusammen mit Team Guck, Team Body Coaches, ein Novum, wir haben eine Bodybuilding-WG gebildet. Ne?
Das genau. War,
das war das erste Mal. Hat riesen Spaß gemacht. Und ich muss dazu sagen, wir haben auch wirklich ein tolles Ferienhaus gehabt. Also das hat man auch nicht alle Tage, so wie wir da untergebracht waren. Also man muss sich vorstellen, selbst 11 Leute haben sich da nicht wirklich auf den Füßen gestanden. Da hat man eine Ahnung von der Größenordnung.
Ja. Ja, das war ein absoluter Glücksgriff.
Ja, ja, jetzt interessiert natürlich mit Sicherheit die Hörerinnen und Hörer, wie sehen wir in der Rückschau einmal die Newcomer und die Deutsche. Und da übergebe ich zunächst mal an dich, dass du mal deinen Eindruck wiedergibst. Zum einen natürlich über die Athleten, die du dort geführt hast und zum anderen auch deine Einschätzung allgemein, Niveau, Ablauf. Ja, und die Meisterschaft an sich.
Ja, ja, also soweit ich es mitbekommen habe, logischerweise kann ich es nur wiedergeben. Ich habe nicht bei weitem nicht alles miterlebt und einiges nur im Backstage-Bereich und so weiter. Aber ja, Freitag, Tag der Einschreibung und der Newcomer-Meisterschaft, war ich selbst noch nicht mit am Start. Nicht physisch anwesend. Da kannst du mit Sicherheit sehr viel mehr sagen. Spannend wahrscheinlich insbesondere die Konstellation aus morgendlichem Einschreiben bis spät Nachmittag und danach noch am Abend eine Meisterschaft abzuhalten. Da bin ich auf deine Meinung sehr, sehr gespannt, weil ich da auch ein bisschen schon was gehört habe. Aber ansonsten, die 2 Veranstaltungstage, Samstag und Sonntag, waren aus meiner Sicht wie für ein GmbF üblich. Das setzt man fast schon voraus, aber das kann ich immer nur wieder sagen, dass das nicht normal ist. Gut organisiert, on point, was den Terminplan angeht und was ansonsten auch das Ganze, was den ganzen Rahmen angeht. Also da kann man immer nur wieder sagen, Chapeau, die kriegen das super hin. Das ist alles getaktet, da gibt es keine Ausfälle, da gibt es da gibt es einfach nichts. Das ist toll, das ist auch sehr athletenfreundlich, wenn der Athlet sich auf eine Startzeit, die auf einem Plan steht, wenn er sich darauf verlassen kann. Soweit ich es mitbekommen habe, gab es auch beim Tanning Service jetzt keine größeren, zumindest was ich mitbekommen habe, keine größeren Fauxpas, dass da Athleten nicht fertig wurden mit ihrer Farbe oder ihrem Finish und so. Also das scheint organisatorisch alles gut funktioniert zu haben. Ich hatte Starter in der Men's Athletic Klasse, in der Bodybuilding International Klasse tatsächlich und dann nochmal bei den Grandmaster, ein Mitglied der Master Elite, bei dem ja auch der Olaf da, ein stolzes Mitglied ist, der Andreas Deindl ist gestartet, bei den Männern über 50 mit einem Alter von 64 Jahren, er war der älteste Teilnehmer, Das war am Sonntagnachmittag und war für mich persönlich tatsächlich, obwohl es nicht die beste Platzierung meines Teams war, das Highlight des kompletten Wettkampfs, weil zum einen der Andi wirklich eine brutale Show abgeliefert hat, einen riesen Beifall bekommen hat bei seiner Kür. Und weil man ganz einfach in diesem Grandmaster und allgemein Master Bodybuilding halt einfach noch aus meiner Sicht eine komplett andere Art von Bodybuilding sieht, wie das bei allen anderen Klassen der Fall ist. Also da ist halt einfach noch wirklich richtig Spaß auf der Bühne, Leidenschaft auf der Bühne. Da ist ein wir machen das miteinander und gemeinsam auf der Bühne. Das wird da so transportiert. Ja, also und ist einfach noch ein alter Schlag und das ist voll nach meinem Geschmack. Schade fand ich, dass von den 5 Finalisten auch bei den Grandmaster nur 2 eine Kür gemacht haben. Kür ist für mich immer eigentlich immer so das Schönste im Bodybuilding und das ist ja beim GNBF keine Pflicht mehr, in keiner Klasse mehr. Also man kann sich, soweit ich weiß, das nur optional, wenn man Finalist ist, aussuchen, ob er es machen möchte oder nicht. Und das finde ich persönlich einerseits ja schon ein gewisse Art von Werteverfall und ist auch schade, weil das ja eigentlich die Königsdisziplin vom Bodybuilding ist. Ne? Kannst du nachher auch mal sagen, wie du das siehst, aber das habe ich immer am meisten zelebriert und hat mir persönlich auch immer am besten gefallen, auch als Zuschauer bei einer Bodybuilding-Meisterschaft, kann aber natürlich auch verstehen, dass man ab einem bestimmten Kontingent von Klassen und einem bestimmten Zeitkontingent, das einen Tag hergibt, halt dann irgendwann auch sich mal überlegen muss, was kann ich aus Zeitgründen kürzen und trotzdem eine Meisterschaft abhalten. Ne? Also ich verstehe die Denke, aber für den Bodybuilding-Sport an sich ist es schade, dass die Küren so an Wert verlieren. Ja, dann Men's Athletikklasse hatte ich den Stefan Brandes am Start. Der hatte eine sehr gute Linie, gute, tolle Gesamterscheinung, hat sich ins Finale gekämpft, hat einen 5. Platz bekommen. Also ein, 2 Plätze hin oder her schieben kann man immer, aber ich sag mal so, wie das entschieden wurde, vor allem bei den Top 3 und dann weiter 4 und 5, das war für mich nachvollziehbar und ich konnte auch als Coach nachvollziehen, an was es gelegen hat und was man jetzt noch besser machen kann. Wichtig, das war sein erster Start, denke ich mal, für uns beide war, einfach zu gucken, ob das für ihn die richtige Klasse ist, ob er überhaupt Bock hat auf Wettkampf-Bodybuilding, und dann, was man noch in der Präsentation und auch in der Vorbereitung jetzt noch machen kann. Der Stefan wird in Holland das nächste Mal an den Start gehen im April und sind wir schon sehr, sehr gespannt. Und dann hatte ich noch einen 3. Starter, mit dem war es ein bisschen holprig, der liebe Resaie, der hatte ein bisschen Schwierigkeiten beim kompletten Organisationsprozess, Anmeldeprozess, dann natürlich auch noch mit dem Thema Nationalität, wo darf ich überhaupt starten und so weiter und so fort. Also wir haben da wirklich eine ganz schöne lange Reise hinter uns. Gelandet sind wir letztlich in der Bodybuilding International Klasse. Da waren relativ viele und auch relativ bunt gemischte Starter, viele Muskeln, wenig Muskeln, gute Vorbereitung, schlechte Vorbereitung, keine Farbe, wenig Farbe, viel Farbe, also wirklich ein bunt gemischter Haufen. Und da hat er sich tatsächlich aufgrund seiner doch ganz positiven Gesamterscheinung und sehr guten Form einen 2. Platz erkämpft. Das war die Überraschung des Tages. Und auch er wird jetzt weitermachen tatsächlich schon, auch in seiner ersten Saison und ist jetzt gerade am Planen, wo man noch überall starten kann. Genau, das mal so ein kleines Wort von meinem Team. Ich habe, wie gesagt, die Ergebnisse soweit alle plus minus einen Platz nachvollziehen können. Und ansonsten, was habe ich für Klassen gesehen? Ich habe die Junioren-Bodybuilding kurz gesehen. Ich habe die Frauenfigurklasse, glaube ich, gesehen und noch ein paar andere Klassen. Und also mein Eindruck war, dass es Klassen gab, die sehr stark besetzt waren. Und es gab aber auch Klassen, wo man schon sich ein bisschen so an die alte Zeit des Natural Bodybuilding zurückerinnert hat, wo die Qualität halt einfach tatsächlich jetzt noch nicht den Stand hat oder hatte, den man so jetzt vielleicht von anderen Klassen schon gewohnt ist, um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Insgesamt glaube ich aber, dass Natural Bodybuilding von der Qualität her wirklich auf einem richtig, richtig guten Weg ist. Am Sonntag war auch, als die Bodybuilding-Klassen dann dran waren, war auch wirklich vom Publikum her richtig viel los. Da war die Hütte bumsvoll. Da hat man gemerkt, da ist wirklich ein großes Interesse da an dieser ganzen Geschichte und an dieser ganzen Bewegung. Ja, und so habe ich das Ganze wahrgenommen, lieber Olaf.
Ja, also ich sage mal, in weiten Teilen bin ich auch wieder d'accord mit dem, was du dort sagst. Ich fange mal mit der Veranstaltung an sich an. Da kann man kein Haar in der Suppe finden. Organisatorisch ist das Next Level bei der GmbF. Ich habe das eine Woche vorher erlebt, zwar nicht als Coach, sondern als Zuschauer. Und da kriegst du es trotzdem auch mit. Da war ich bei der NPC hier in München. Da liegen Welten dazwischen. Ja. Und das ist einfach derart durchorganisiert und durchstrukturiert. Es ist sicherlich nicht alles athletenfreundlich, aber die Zeiten sind es auf jeden Fall. Und das ist das, was am Ende des Tages zählt, was ich als großes Problem diesmal angesehen habe. Das war zum einen, also das ist der erste wirkliche Kritikpunkt, der sehr kleine Athletenbereich. Ja, und das ist nicht gut. Ja, da musst du dich aufhalten können, selbst wenn du erst kurz vor deinem Auftritt dahin kommst, musst du trotzdem eine Base haben, wo du dich befindest. Wir haben das ja im letzten Herbst schon erlebt, wie klein es war, und das wirkte jetzt auf mich irgendwie noch kleiner, obwohl es nicht mal so viele Athleten gewesen sind. Das ist so eine kleine Bemerkung mal am Rande. Diesmal müssen wohl die Gesamtzahlen nicht so gigantisch gewesen sein, weil man hat nicht mit denen da angegeben und geprahlt von GmbF-Seiten. Also waren es wohl dann doch nicht so viele Anmeldungen.
Und ja, also war jetzt auch mein Eindruck, ja, die Klassenstärke, es gab da schon starke Klassen, aber insgesamt, nö.
Ja, das hast du ja allein in der Bikini-Klasse gesehen, aber da komme ich noch dazu. Aber nichtsdestotrotz organisatorisch höchstes Level, da kann man nur ein Riesenkompliment ansprechen, wie das Jahr für Jahr auf diesem Niveau für die Athleten sichergestellt wird. Zweiter Kritikpunkt, da bin ich nicht ganz mit dir d'accord, wir haben auch am Rande mal drüber gesprochen, Tanning Service fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Level, wie wenn das ein Leo Pippinger gemacht hat. Nicht, weil er mein Freund war, sondern einfach, weil es so war. Absprachen wurden hier tatsächlich mehrfach nicht eingehalten. Make-up-Termine wurden für die Athletin zeitlich gesetzt nach ihrem Auftritt und nicht davor. Also da muss ich schon sagen, sehe ich sehr problematisch, wenn solche harten Fauxpas dann passieren. Die Athletinnen verlassen sich drauf, wenn sie das erste Mal geschminkt werden, dass es dann auch das zweite Mal entsprechend stattfindet. Und wenn ich dann so einen Hund in die Terminplanung reinbringe, dass die Schminktermine für die Bikini-Athletin nach ihrem eigentlichen Auftritt liegen, nach ihrer eigentlichen Auftrittszeit, dann ist das, ja, dann
ist das, ja, ja, das wäre fast schon witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Aber dann hatte ich vielleicht mit meinen Leuten, die sich da angemeldet hatten, einfach Glück, ne?
Ja, also das ist einfach wirklich eine Gurke par excellence. Farbe war gut und der Tanning-Service an sich jetzt selber, das hat gepasst. Ja, das kann ich auch nicht anders
sagen. Ja, aber sowas darf nicht passieren. Das ist einfach logisch, ne?
Nee. diese Geschichte mit Newcomer nach dem Einschreiben zu machen und dann den nächsten Tag dann gleich weiter, da ist ja auch nun schon verlautbart worden, dass das nicht nochmal so vorkommen wird. Habe ich persönlich auch sehr problematisch gesehen, zumal die Bikini-Athletin, die ich an dem Tag am Start hatte, und ich habe auch noch einen Classic Physik und einen Bodybuilding-Athleten betreut, so spät dran waren. Ich war erst um kurz nach 23 Uhr in der Unterkunft. Da haben wir uns dann wieder gesehen, hatten uns ja vorher kurz gesehen. Und dann kam mir nun der Umschwenk, weil sich das mit diesem Make-up so herausstellte, dass wir noch früher aufstehen mussten und gleich in die Halle mussten. Und somit haben die Mädchen dann vielleicht 5 Stunden Schlaf bekommen, gerade mal. An einem Wettkampfwochenende steckt man das mal weg, aber es war zu eng und man hat aus der Orga von der GmbF gesagt, das wird es in der Form nicht geben. Also man hat es ja einmal so gemacht, ne? Ein anderes Mal hat man es isoliert abgehalten, das war letztes Jahr, das war wohl wirtschaftlichen Desaster. Jetzt hat man es wieder so gemacht, aber mit viel mehr Klassen und viel mehr Athleten und hat nun festgestellt, dass das nicht geht. Ne? Und ich denke, da wird eine Lösung dann kommen, weil eine Newcomer finde ich interessant. Zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben und ich finde das allemal gut, dass das läuft. Ja, ich finde es allemal gut, eine Newcomer zu machen.
Befürworte ich auch, absolut. Ja,
ja, machen andere Verbände auch. Ja.
Ja, klar. Und auch schon lange und mit wirklich großem Erfolg. Aber ist halt wirklich auch echt eine separate Meisterschaft. Ne? Also
ja, muss man auch separiert werten. Da sehe ich schon wieder andere Verbände klassisch, die das in einem Rutsch mit durchmachen. Und da wirst du ja auch. Das gibt's Gott sei Dank bei der GmbF nicht, aber andere Verbände, was ja wahnsinnig, die haben dann True Novice, Novice Junior, Open und was weiß ich, du kannst im Grunde genommen, kannst du, wenn du willst, viermal gewertet werden, ja, aber du trittst nur einmal auf. Und das hat für mich schon bizarre Konturen, aber ich weiß eben auch, warum man das macht. Es geht ja letztendlich darum, dass die Athleten sich für so viele wie möglich Klassen dann bei einem internationalen Wettkampf oder so empfehlen können.
Ja, klar. Aber das ist natürlich dann, wenn das so läuft, dann verliert natürlich dann dieses, was ja eh schon sehr, sehr schwierig für einen Außenstehenden zu überschauen ist, verliert natürlich dann dieser Stellenwert von so einer Platzierung noch mehr an Wert. Ne? Also
ja. Das auf jeden Fall. Ja, dann möchte ich mal zunächst auf die Ergebnisse auch eingehen. Am Freitag zur Newcomer, was du gesagt hast, warst du ja mit deinen Leuten noch nicht da. Da hatten wir drei Bikini-Athletinnen am Start und einen Athlet in der Classic Physik. Und ich habe vor Ort Wettkampfbetreuung aus dem Posing-Coaching heraus gemacht mit einem Bodybuilding-Athleten, der dann am nächsten Tag in der Männerathletik mit deinem auch angetreten ist, ja. Und ich muss sagen, ich war mit dem, was ja auch wirklich Debüt war, wie es so schön heißt bei der Newcomer, mit den Ergebnissen sehr, sehr zufrieden, sehr fein damit. Wir haben einen dritten Platz mit Carina Dell erreicht, einen vierten Platz, also eine weitere Finalplatzierung mit Maria Formella, mit den anderen beiden der Steffi und dem Simon, das war erwartbar, die waren nicht on point. Das hatten wir dann aber auch besprochen, als sich das so abzeichnete, dass wir es für den Saisonverlauf einfach jetzt probieren. Wer mich kennt, weiß, dass ich da nicht 100% großer Freund davon bin, nicht in Top-Shape dort hochzugehen, aber man muss auch ein ums andere mal ein wenig im Sinne des Mindsets und der emotionalen Verfassung eines Athleten entscheiden. Stellt man sich mal vor, man bereitet sich vor, quält sich dadurch und ist krank und schafft es eben deshalb nicht on point zu kommen, ist es, glaube ich, nicht immer die optimale Lösung zu sagen, wir brechen ab, weil mitunter kann das dem Athleten mehr schaden, als wenn er durchzieht und Erfahrung sammelt. Und das war dann eben jetzt mal so die Entscheidung. Die Gründe, warum es dann nicht hundertprozentig on point passt, das will ich mal dahingestellt sein, da muss man auch dann auch immer intern miteinander sprechen und sagen oder ansprechen und sagen, das geht besser, das kannst du besser. Ne? Dann klar, gleich wieder raus am Samstag, wieder die Bikini-Klasse. Hier haben wir in der Bikini-Klasse dann wieder die drei Mädels gehabt. Die Maria ist auch bei den Junioren nochmal angetreten, dort hat es zu einem vierten Platz gereicht. Die Carina hat wieder einen hervorragenden dritten Platz in der Bikini Open. Da wurde diesmal Short und Tall zusammengelegt. Gewinnen können, also bei einem Debüt-Saison-Einstand zwei dritte Plätze. Da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Na, das wissen wir auch. Ne?
Zusammengelegt mangels Teilnehmer
Ja,
oder?
die hätten keine zwei Klassen
Okay. Okay, okay.
In Tall und Short gepackt.
Okay.
Ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand das gar nicht so schlecht. Weil wenn du auf einen Profi-Wettkampf international gehst, gehen sie alle zusammen hoch, ob groß oder klein. Ja, und dann musst du dich halt einfach beweisen. An sich ist das mit der Klasseneinteilung schon okay, aber das auch mal so gemacht zu haben und sich dann in dem Feld entsprechend zu platzieren, ja, mit Platz 3 und die Maria auch nochmal unter den Top 10, das ist einfach ein hervorragendes Ergebnis. Das muss man mal ganz klar sagen. Und deswegen, da bin ich auch zufrieden. Ganz, ganz feines Ergebnis vom Stefan Hirsch, der da in der Männerathletik angetreten ist. Hast du ja auch selber gesehen, ne? Mit einer unglaublichen Härte im Oberkörper. Ist da Vierter geworden. Der war, glaube ich, ein Platz vorm Stefan, ne? Meine ich,
Genau,
ne?
ganz
Ja.
genau.
Und hätte man sicher tauschen können. Ja.
Ja, das meine ich ja. Ein Platz vor, zurück. Sowas ist natürlich immer, ne?
Ja.
Ja.
Aber ich habe mir dann mal das Scoring angeguckt. Die ersten drei waren schon noch mal ein Stückchen weiter weg.
Absolut.
Ne?
Das sehe ich
Ja,
auch so. Das sehe ich
ja,
auch so. Also
ja.
die Top 3 war die Top 3. Und in dem Moment ist es für mich dann auch nachvollziehbar.
Ja.
Ja.
Und die waren schwer zu knacken, weil die halt einfach auch diese Linie und die Härte und die notwendige Muskulatur für die Athletik erfüllen. Und
Ja.
da zählt eben einfach nur mal wirklich so brutal shredded zu sein, aber in allen Bereichen. Und
Ja,
das,
ich
ja.
weiß es nicht, ich habe jetzt mit dem Stefan habe ich jetzt tatsächlich noch für das Maximum zum Klassenziel habe ich noch 2, 3 Kilo tatsächlich nach oben und dann muss ich ja noch abziehen, dass er noch 1, 2% mit dem Körperfett runter kann. Also da ist schon noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Starter war oder ist.
Ja. Also der ist sicherlich Luft nach oben hat er noch vom Gewicht, ja. Aber
Ja,
ob er das
genau,
noch,
der war ja auch relativ groß, glaube ich, gell?
ja, der war mit 1,87 m auch sehr groß. Relativ Luft mit dem Gewicht ist noch da, aber ob man dann die Härte bringt und wie man das noch mit dem Gewicht packen sollte. Wäre problematisch, weil er ist auch schon weit über die 40. Er war da oben der älteste Athlet. Ja.
Ja,
Und
okay.
der ist 47 und insofern war das eine Leistung par excellence, die er da gebracht hat.
47 war der, krass.
Ja,
Also
ja.
hat sich aber gut gehalten, du, Respekt.
Hat er auch von der Haut und von allem, also schon stark. Ich meine,
Ja.
also das Beste, habe ich in der Form nicht gesehen, haben mir auch andere gesagt. Das war der karierte Trizeps, den der hatte. Ne? Der war von den Teilungen, von den Streifen kariert. Ne?
Streifen auf den Streifen.
Genau. Also schon, der war völlig verrückt, der Trizeps. Aber ich glaube, da wird man sich hart tun. Vielleicht geht das eine oder andere Gramm da an Muskulatur schon noch nach oben. Das wird man sicherlich noch packen. Aber er punktet eben absolut mit der Härte. Wenn er die bringt, ist er, denke ich, auch in der Ü40 in der Athletik extrem konkurrenzfähig.
Die
Ja.
Klasse gab es nicht, oder wieso hat er da nicht mitgemacht?
Die haben sie abgesagt, weil
Ah,
mangels Teilnehmer.
okay.
Und aber ich habe ihn ermutigt, zur WM in dieser Klasse anzutreten, weil da sehe ich auf alle Fälle, dass er Chancen hat. Und die ist auch dann voll. Also die jetzt hab ich ja letztes Jahr gesehen, die war proppevoll bis oben hin. Da gibt es genügend Athleten, die Ü40 antreten, weil sie fürs Bodybuilding nicht die Masse mitbringen an Muskulatur, aber durchaus wunderschöne Körper haben, Struktur und Symmetrie und eben dann auch wirklich mit der Härte, die in der Klasse ist, punkten, wo es ja dann nicht so schlimm ist, wenn das eine oder andere dann fehlt, ja, an Muskeln. Ja. Also das hat dann schon auch sehr, sehr, sehr gut gepasst. Finale wieder, also auch top und last but not least am Sonntag dann nochmal der Simon im Männerbodybuilding, ich würde sagen, im Schwergewicht, also die größten Athleten, da muss man jetzt sagen, es ist uns nochmal gelungen, die Form zu verbessern, ja, vom Freitag und zwar wesentlich. Ich habe dann schon gesagt, wenn er Freitag so in die Classic Physik gegangen wäre, wie er im Bodybuilding war, dann wäre das sicherlich ein Stückchen weiter als die Elimination Round gegangen, aber er war schlicht und ergreifend chancenlos. Die Leute waren einfach mit einer Wahnsinnsmuskulatur gesegnet, abgesehen davon, dass da noch das eine oder andere Gramm an Härte deutlich mehr gegangen wäre. Bei ihm waren die einfach deutlich muskulöser. Du hast sie nicht mehr alle gesehen, glaube ich, gell, Holger? Ja,
Nee,
deshalb,
aber
ja.
ich kenne ja die Klasse vom Vorjahr und ich habe ihn ja kurz gesehen, also ohne das auf irgendeine Art und Weise böse zu meinen, aber das war tatsächlich schon absehbar, ne, dass das keine Top 5 Platzierung wird.
Ja,
Also,
das
weil das,
war.
das ist aber wirklich dem geschuldet, dass dieses Männerbodybuilding beim GNBF so stark an Konkurrenz und Qualität zugenommen hat, das ist wirklich schon phänomenal. Und ich glaube, das ist auch das, warum das so viel Zuspruch bekommt und auch so beliebt ist, weil die Leute halt wirklich sehen, da was halt auch wirklich ohne diverse zusätzliche Geschichten halt wirklich heutzutage machbar ist, gell? Wenn man ja einigermaßen eine Genetik hat, Genetik ist immer wichtig und so weiter, aber natürlich machen die auch heute auch halt alle ihre Hausaufgaben, ne?
Ja, also die machen alle ihre Hausaufgaben und die trainieren auch alle schon sehr lange. Das ist ja, ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass die natürlich genetisch die Besten sind, auch natürlich dann die Top-Coaches in dem Bereich haben, trainieren die aber eben schon wesentlich länger, als das früher der Fall war. Ja. Und deshalb sind die auch so stark. Also der Sieger dort, ich nenne es Schwergewicht, also von der Größenklasse die größte Klasse, der ist ja dann später auch der Gesamtsieger geworden, Jeremy Knacke. Und das ist eben auch mal einer, der halt das gesamte Konzept davon widerlegt, dass das irgendwie Influencer dann immer nur reißen würden, weil sie eine riesen Fanbase haben. So war es nicht. So
Ich
war
sehe
es
gerade,
nicht.
der hat 433 Follower.
Ja,
Ja,
also,
ist ein
ja,
richtiger,
so.
un richtiger Underdog.
Ja, und der hat das beste Posing, der hat eine Top-Farbe gehabt, der war einfach gut. Ja, und das fand ich schon beeindruckend. Noch beeindruckender, wenn ich ganz ehrlich bin, weil der war auch bei mir im Posing-Workshop, fand ich eigentlich den Sieger aus der Männer 2. Und ich habe leider seinen Namen nicht parat, weil nach so einem Wochenende hast du einfach so viele Namen, ja. Das ist schon viel. Also der hat mir eigentlich sogar noch besser gefallen, weil der war, klar war er leichter, ne? Aber der war der ausgewogenste Athlet im Feld und der ist auch in die Top 5 vom Gesamtsiegerstechen gekommen. Ja. Und der war schon klar. Die Männer 3 konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Das war für mich nicht hätte, könnte, wollte. Das war für mich eine eklatante Fehlentscheidung. Ja.
Ja, okay.
Ja, also da hat für mich ganz klar Tom Limbara gewonnen. Ganz klar. Also der auch wirklich mit einem souveränen Abstand. Der zweitplatzierte Athlet, der war auch wundervoll. Ganz großer Top-Athlet, ja, wer mich kennt, weiß, dass es niemals eine Kritik an der Leistung der Athleten ist. Die Jury entscheidet. Wenn, muss man hier das Jury-Thema hinterfragen. Weil war mir jetzt also nicht so ganz klar, was man sich dabei gedacht hat. Also das hätte der gewinnen können. Auffallend war außerdem noch ein anderer Athlet mit leider ein bisschen Pech, weil kein gescheites Line-up. Und das war der Athlet aus der Ü40 Masters. Hast du den gesehen?
Wollte ich auch gerade sagen.
Ja.
Der hatte dieses Gold Klatschtanning drauf, gell?
Ja.
Ja.
Also das war für mich mit einer der besten Athleten an dem Tag, weil der ausgewogenste auch. Ich würde auch mal behaupten, Holger, dass der nicht chancenlos im Schwergewicht gewesen wäre, ja, wenn er angetreten wäre. Also der sah überragend aus. Eine Bauchmuskulatur voll, ja, und trotzdem total scharf geschnitten, Oberkörper voll, Beine gut. Sehr, sehr gutes Posing gehabt und der hat dann das Gesamtsiegerstechen auch der Masters gewonnen, ne? Und der ist leider ein bisschen im Line-up dann vom Gesamtsieger, Gesamtsieger, Gesamtsiegerstechen untergegangen. Und das habe ich ein bisschen bedauert, aber der sah sehr, sehr gut aus. Der sah sehr, sehr gut aus, ne?
Ja.
Ja, und die Master Elite, also wir haben ja einen riesen Spaß mit dem Andi da gehabt, mit dem Dein und Andi, ne?
Ja.
Weil wir auch gerufen haben, Andi, mach dich groß, und Andi rief dann auch noch in uns Richtung, ja.
Ja, ja. Klar, der hat sowas von Vollgas gegeben da drüben. Ja.
Und da hast du, und du hast halt wirklich auch bei allen gesehen, nennen wir es Oldschool, ja, aber dass die Oldschoolers halt drauf haben, ja. Und seine Kür nach We Will Rock You von Queen war überragend. Dann auch hier Hans-Peter Pelikan, hier genannt Pele, der andere Athlet, der hatte sich dann auch nochmal mit dir und Conny ablichten lassen, ne? Also der,
ja, genau.
Also der sah ja auch top aus. Ich habe ja zu dir gesagt, die hatte ja die Top 3 schon auf dem Schirm oben, ne? Da wusste ich schon. Und ja. der hat ja auch super performt. Ja, der hat ja auch super performt. Also ich habe das echt bedauert, dass die anderen keine Kür gemacht haben. Nach meiner Auffassung sollte eine Kür im Finale Pflicht sein. Ja.
Finde ich auch.
Und bei internationalen Meisterschaften kommst du gar nicht drum rum, weil da musst du deine Kür zeigen. Das ist keine Option. Bei der WM in Florenz war das nicht mal optional. Du musstest eine Kür bringen, egal wie weit du dich platzierst. Weil die haben alle Athleten gewürdigt und auf der Bühne gelassen bis zum Schluss und jedem die Zeit gegeben, seine Kür zu zeigen. Ich finde, das ist so wie du das Schönste. Das ist Bühnenzeit, das ist länger als die Vergleiche. Und,
aber wird es dann bei internationalen Wettkämpfen dann auch bewertet oder wird es einfach gemacht?
Nein, es wird gemacht. Es wird gemacht.
Wird gemacht, okay.
Ja,
okay.
Ja. In der Classic Physik übrigens ist die Kürpflicht im Finale.
Ah, ja.
Ja. Da ist sie Pflicht. Also da muss sie auch in Deutschland gebracht werden. Da kannst du es dir nicht aussuchen. Weil da kommt sie mit in die Wertung rein. Ja. Und insofern kann ich da nur an jeden Bodybuilder appellieren. Nehmt euch Zeit, kämpft euch da durch, auch wenn es am Anfang schwierig ist. Aber sucht euch eine Musik aus, die euch gefällt und die zu euch passt und macht eine Kür.
Genau.
Kann ich nur befürworten. Niveau insgesamt. Das jetzt mal so mein Schlussfazit. Niveau insgesamt, Holger. Ich habe selten bei der GmbF in den letzten Jahren so viele nicht fertige Athleten gesehen. Inklusive waren ja auch zwei von mir dabei, leider. Mhm. Selten so viele nicht fertige Athleten gesehen. Da hast du mal vielleicht ein, zwei gehabt. Wenn du im Herbst guckst, habe ich gar keinen gefunden. Ja. Mhm. Und das war schon ein bisschen auffällig, ob dieser Termin nicht vielleicht ein Müh zu früh im Jahres in der Jahresplanung war.
Das ist mit Sicherheit zu einem Teil dem geschuldet. Die sehen alle, meine Saison geht noch bis Mai und jetzt haben wir Ende März und das sind 6, 7 oder was weiß ich wie viele Wochen dazwischen und jeder, der schon mal Wettkampf Bodybuilding gemacht hat, weiß, dass die Wochen zwischen den Wettkämpfen die Wochen sind, die am meisten zehren und wo es noch mal schwieriger wird wie vor dem ersten Wettkampf und so weiter, ne? Also ja, hat mit Sicherheit mit dem Termin was zu tun.
Ja, also ich bin mir da auch sicher, dass man das fürs nächste Mal ruhig wieder in den Mai legen könnte, wie es bisher war. Nichtsdestotrotz, und da bin ich jetzt auch mal sehr klar in dieser ganzen Geschichte, bin ich der Meinung, wenn man zum Wettkampf geht, dann sollte man sich entsprechend vorbereiten, so oder so. Sonst ich brauche dort nicht an, im Normalfall, ja, brauche ich dort nicht anzutreten, wenn ich nicht in Form bin. Also man sollte schon wirklich die Form bringen dafür. Ne? Und insofern es ist stark aufgefallen. Männer Bodybuilding war auf einem höheren Niveau als im Herbst, fand ich persönlich. Außer die Masters. Die Classic Physik fand ich tatsächlich sehr durchwachsen. Waren einige absolute Top-Athleten dabei, habe mir ein bisschen was angeguckt, aber war jetzt nicht so, dass man sagen kann, gut, ich habe immer noch nicht den Zulauf in der Klasse verstanden, aber ist okay. Mhm. Bikini habe ich schon was gesagt, die Bikini-Klasse an sich speziell, dann in der Open war gut, die war gut, ja. Das war schon ein hochklassiges Niveau und man muss sich eben auch überlegen, dass die Siegerin und dann auch spätere Gesamtsiegerin Luisa Klage einfach auch schon zig Wettkämpfe hatte, bevor sie überhaupt so weit gekommen ist. Und das ist eben dann auch nochmal das, was man auch nach außen transportieren kann. Das ist nicht so, dass hier jeder sofort auf Top 3 oder gar Erster wird. Das schaffen die wenigsten.
Ja, klar.
Allerwenigsten.
Ja. Das ist auch was, das sich viele Athletinnen und Athleten da draußen wirklich mal ins Gedächtnis rufen müssen. Wie viele heute erfolgreiche Bodybuilderinnen und Bodybuilder es gibt, die aber sich das erkämpft haben. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, dass heutzutage nicht alle, aber viele enttäuscht sind, wenn sie es nicht im ersten Wettkampf in die Top 3 schaffen. Da muss ich sagen, das ist überhaupt nicht der Anspruch. Also ja.
Also ich habe sogar den Eindruck, dass viele enttäuscht sind, wenn sie es in ihrem ersten Wettkampf in die Top 3 schaffen und nicht gewinnen. Ja,
das ist ja noch schlimmer.
Ja, und was ist denn passiert, dass wir uns über dritte Plätze nicht freuen? Es gibt einige ganz wenige, die von 0 auf 100 dort Top 3 oder, sage ich mal, von 0 auf 1000, ja, auf Top 1 landen. Mhm. Einige ganz wenige.
Ja.
Und die wiederum sind so gut, dass du die dann Jahre später in Profi-Line-Up siehst. Ich erinnere an Omir Elegalic, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der 17 die Junioren bei der GmbF gewonnen hat oder 2018 Gesamtsieger bei den Gesamtsieger, so GmbF, sogar GmbF war Urs Kalicinski, ja. Oder ich erinnere an Prosep, also Safa Badia, der 2014 als Junior-Gesamtsieger war. Das sind halt Leute, die du später in solchen Line-Ups dann gesehen hast, die da von 0 auf 100 hochgehen. Und für mich ist es einfach auch wichtig zu sagen, dass das auch ein Entwicklungsprozess ist. Eure Trainerinnen und Trainer wissen vorm ersten Mal nicht, was verlangt wird. Das kann heute der Typ sein und morgen ein anderer. Ja, und die Wege der Jury sind selbst im Männerbodybuilding, wo es klarere Kriterien gibt, immer unerkundlich, ja, warum man dann am Ende jemanden vorzieht. Und aus dem Grund muss so ein Prozess reifen. Auch das Potenzial an Verbesserungen muss ich erstmal finden.
Naja, ja, klar. Also auch die Arbeit mit einem Athleten, die ist ja in der ersten Vorbereitung ist ja die Arbeit mit einem Athleten gerade mal in einem Anfangsstadium. Also wenn ich mir denke, mit wie vielen Athleten ich schon jahrelang arbeite und wie man es nach Jahren immer noch schafft, was zu verbessern, ne? Also das sind alles Punkte, die muss man wirklich wissen.
Ja, du, Olga, du hast ja auch deinen ersten Bodybuilding-Wettkampf nicht gewonnen. Ja, und das ist eben so ein Ding. Ja, ich kenne mannigfaltige Beispiele von sehr erfolgreichen Athleten, die keine Senkrechtstarter waren.
Nee.
Und da will ich mal anfangen mit Christina Brunauer, die regelmäßig Gast bei Stronger Than You ist und gesponsert. Die hat 10 Wettkämpfe gebraucht, bis sie einen Wettkampf gewonnen hat. 10.
Hm.
10.
Ja.
Und da ist sie auch nicht mal bei allen ins Finale gekommen oder irgendwo an irgendwas knapp vorbeigeschrammt. Ja. Und ja. Jetzt nehmen wir mal mich. Zweimal eliminiert. Zweimal in der Vorrunde raus. Ja. Dann ist irgendwie der Knoten aufgegangen, dann war ich einmal Fünfter und viermal Vierter, bevor es zu einer Top-3-Platzierung gereicht hat.
Mhm.
Ja.
Also. Ja, also ganz klar. Ja. Ganz klar. Ja. Das ist auch wirklich wichtig, dass man das auch ganz klar so sagt und ins Gedächtnis ruft.
Ja, das ist eben einfach nicht normal. Ja. Das ist eben einfach nicht normal, ne? Ja, aber alles im allen ganz, ganz gelungene Meisterschaft, organisatorisch höchstes Niveau, viele, 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 viele tolle Athleten gesehen, persönlichen Wochenende große Wertschätzung erlebt, viele Athleten wieder getroffen, die bei mir im Posing-Workshop waren und sich bedankt haben. Interessanterweise habe ich bei denen, die jetzt im Frühjahr im Posing-Workshop da waren, die Ergebnisse exakt vorausgesagt. 3 von denen, die im Posing-Workshop bei mir waren, haben gewonnen.
Sehr gut.
Ja, und ich habe das siehst du einfach schon, ob da einer soweit ist. Und es war ein tolles Wochenende, ein anstrengendes Wochenende. Das ist es immer ohne Frage. Jedes Jahr Dass ich älter werde, merke ich halt auch, dass ich das natürlich nicht mehr so gut runterbeiße und ich schleppe dann auch mehrere Tage ein Schlafdefizit hinter mir her.
Ja.
Ja, aber kommen wir zum nächsten Thema, weil das viele interessiert und da übergebe ich sofort das Wort an dich, Holger. Was gibt es Neues bei HBN Supplements? Und das ist einiges.
Genau, das ist auf jeden Fall einiges. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe ja schon in den vergangenen Folgen einiges angeteasert. Das meiste wahrscheinlich sogar. Und darum versuche ich das mal ein bisschen komprimiert zu machen heute. Also wir hatten jetzt tatsächlich, wir sind ja jetzt schon wieder Ende März 2023, das heißt, das erste Quartal ist eigentlich schon vorbei und wir schaffen es jetzt gerade so morgen am letzten Tag des ersten Quartals 23 noch eine kleine Neuerung rauszubringen und zu releasen, das aber jetzt lediglich eine Aromaerweiterung ist. Die Rede ist von HBN Joint Care, unserem Gelenksupport-Produkt. Das wird es jetzt auf Wunsch vieler Menschen da draußen, unter anderem auch Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger Than You Podcast in Aroma Green Apple geben. Ja, ist einfach nochmal für die Vorlieben der Geschmäcker einfach nochmal erweitert. Das Produkt an sich ist von der Rezeptur her sehr, sehr gut aufgestellt. Da gibt es unfassbar viele Rückmeldungen zum Thema Gelenkgesundheit. Ich hatte jetzt auch in den letzten 3 Tagen hatte ich so ein kleines Pre-Release-Gewinnspiel bei mir, wo ich die Leute gefragt habe, warum sie denn das ausprobieren wollen. Und da kamen so viele Rückmeldungen, dass sie das schon nehmen und dass das für sie das und das gebracht hat. Also sie können wieder trainieren, sie haben keine dauerhaften Gelenkbeschwerden, das und das. Also wirklich unglaublich viel. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und das ist natürlich schon eine große Wertschätzung für die Entwicklungsarbeit damals 2022 bei diesem Produkt. Und ja, also kann man einfach als Geschmackserweiterung quasi ansehen. Bisschen interessanter wird es dann in 3 oder 4 Wochen. Jetzt auch keine Riesensache, aber eine wichtige und notwendige Portfolioerweiterung wird sein, dass wir mit einem Kreatinprodukt an den Start gehen. Kreatin Plus wird das Ganze heißen und wir haben uns entschieden für eine Formel aus Crea Pure und Magnesiumcitrat tatsächlich. Ist eine Kombi, die gibt es, soweit ich weiß, nur ganz, ganz, ganz selten. Ein paar vereinzelte Labels, ich glaube nicht in Deutschland, haben das auch schon mal ausprobiert. Ja, Background zu einem Kreatinprodukt ist ganz einfach der. Da muss man sich mit bestimmten Fragen befassen. Die erste Frage ist natürlich, welches Kreatin möchte ich verwenden? Da gibt es eigentlich eine relativ klare Datenlage dazu. Es gibt einen unfassbaren Studienfundus, der sich dafür ausspricht, dass Kreatinmonohydrat in unterschiedlichsten Richtungen unterschiedliche Effekte hat. Als Produkthersteller darf man genau genommen eigentlich fast gar nichts sagen. Man darf sagen, dass es hilft, Maximalkraftleistungen zu verbessern und dass es hilft, auch, ich glaube, die Muskelkraft oder irgendwie so heißt der Claim, bei älteren Menschen ab 55 Jahren in Verbindung mit Krafttraining zu erhalten oder irgendwie so. Also es gibt da zwei feststehende Claims von der EFSA und das sind die tatsächlich werbewirksamen Aussagen, die man zu Kreatin treffen darf. Also man weiß aber aus Studien, klinischen Studien, Meta-Analysen, Übersichtsarbeiten, dass Kreatin unfassbar viel mehr kann und bei weitem nicht nur ein Produkt für Sportlerinnen und Sportler ist, sondern auch für die allgemeine Gesundheit. Stichpunkt Sarkopenie, Stichpunkt auch mentale Gesundheit. Ich bin gerade dabei, einen Blogbeitrag zu diesem Produkt aufzubauen und da werde ich das alles ein bisschen so aufschlüsseln. Werde ich auch konkrete Empfehlungen geben und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben uns für CreaPure entschieden. Das Produkt sollte eigentlich schon lang draußen sein, aber die Insider der Szene wissen wahrscheinlich, dass das Kreatin insgesamt in den letzten Monaten immens teuer geworden ist als Rohstoff und dass es auch eine riesengroße Versorgungslücke mit CreaPure gab. Das war überhaupt nicht greifbar, überhaupt nicht lieferbar. Das wurde reihenweise bei den Herstellern aus dem Sortiment genommen, weil eben nichts da war. Das hat dann da wieder dafür gesorgt, dass der Preis noch teurer wurde. Und jetzt hat sich das wieder ein kleines bisschen gelegt, das Ganze. Und darum können wir jetzt mit diesem CreaPure starten. Also absichtlich Kreatinmonohydrat, weil die am besten studierteste Kreatinoption immer noch mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, weil es keine einzige Studie gibt, die sich für Vorteile ausspricht im Hinblick auf eine andere Kreatinformel, sei es Krealkalin, Kreatin, Malat und wie sie alle heißen. Und darum war für mich ganz klar, dass wir mit Monohydrat arbeiten, dass wir den Qualitätsanspruch haben, das beste Kreatinprodukt an den Start zu bringen. Darum war es auch klar, dass wir mit CreaPure arbeiten. Und dieser Link zu Magnesium, den werde ich tatsächlich in diesem erklärenden Blogbeitrag aufschlüsseln, denn den gibt es tatsächlich auch in einigen wenigen Studien. Kreatin und Magnesium arbeiten tatsächlich Hand in Hand, wenn es um die Energiebereitstellung geht. Und wir wollen ja auch ein kleines bisschen immer was Besonderes machen bei HBN Supplements und darum fand ich das spannend, das einfach zu kombinieren. Ja, das mal ganz kurz angeteasert. Das Produkt wird in wenigen Wochen verfügbar sein. Wir werden natürlich auch wie immer eine Release-Aktion dafür machen und das ist eine notwendige Erweiterung des Basissortiments bei HBN Supplements. Ich arbeite selber in meinen Coachings eigentlich bei fast allen mit Kreatin. Wir haben das CreaPure ja bereits verbaut in unserem Post-Workout-Komplex. Also das müsste man jetzt, wenn man den schon verwendet, an den Trainingstagen nicht on top nehmen, aber dann halt ganz einfach an den trainingsfreien Tagen eine Portion. Oder für Leute, die alternativ irgendeinen Post-Workout-Stack haben, die können es dann natürlich auch entsprechend nach dem Training verwenden. Oder vor dem Training, je nachdem, wie man das halt ganz einfach macht, ne? Ja, also das jetzt mal in naher Zukunft. Was man auch schon sagen kann, ist, dass es auch wir hoffen noch im April, ein Clearway-Protein geben wird von HBN Supplements. Also wir wollten auf jeden Fall, wir haben bis dato nur das Diet-Protein als Proteinvariante. Diet-Protein versteht sich als gemischt pflanzlich-tierisches Protein mit der Besonderheit, dass wir dem ganzen Glucomannan beigefügt haben. Glucomannan besitzt einen EFSA-Claim für erfolgreiche Gewichtsreduzierung. Protein besitzt EFSA-Claims für Muskelerhalt, Muskelaufbau und Knochenhalt. Und das haben wir in diese Kombi quasi in diesem Diet-Protein verbaut. Ist aber halt schon, sage ich jetzt mal, ein diätspezifisches Protein. Und wenn man ein Label für Nahrungsergänzungen hat, dann weiß man, dass halt ganz einfach der unangefochtene Spitzenreiter bei Protein ganz einfach Whey-Protein ist. Viele Leute sagen ja, wenn sie Protein meinen, Whey. Weil sie meinen, Whey ist der Begriff für Protein, ne? Wobei Whey-Protein ja eigentlich nur der Begriff für Molkenprotein ist. Ja, ne? Aber das ist schon so, wie man zum Schnäuztuch Tempo sagt. Ne? Also das hat sich schon bei vielen Leuten ist der Inbegriff für Protein gleich Whey. Und das sagt schon sehr viel aus. Und aus diesem Grunde war es für uns klar, dass wir auch uns im Bereich Whey-Protein nochmal positionieren wollen. Und da es jetzt in den Frühling geht und in den Sommer geht und da leichte, fruchtige Geschmäcker mit Sicherheit gut ankommen werden, gibt es ein bezahlbares Clearway von HBN Supplements in naher Zukunft. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute freuen, die das immer noch woanders gekauft haben. Und bin ich auch schon selber sehr gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Das ist jetzt auf jeden Fall mal so der Ausblick, wo man schon sicher sagen kann, wann er ungefähr rauskommen wird und wie es dann so weitergeht. Ich arbeite nach wie vor an einer speziellen Verdauungsformel. Da sind wir auch schon relativ weit inzwischen. Da wurden monatelange Labortests gemacht zur Überlebensfähigkeit der eingebrachten Stämme. Da müssen spezifische Vormischungen in Spezialmischern gemacht werden, um diesen Bacillusstamm entsprechend auch in der Portion, die wir da bauen wollen, wirklich überall drin ist und so weiter. Also das ist ein Riesenprojekt, das läuft schon über ein Jahr. Das ist aber auch schon relativ weit, aber ich kann noch nicht genau sagen, wann es kommen wird. Und was ich schon mal ein kleines bisschen anteasern möchte, Ich habe mich lange gewehrt, aber es gibt einfach zu viele Stimmen und zu viele Leute, die sagen, wir brauchen sowas bei HBN und das fehlt bei HBN und ich nehme sowas gerne und ich weiß, wie es ist und so weiter. Ich habe mich in den letzten Wochen mit dem Thema Schlaf befasst. Viele wissen das auch von meiner Insta, von meinen Insta-Beiträgen, dass ich das selber ein bisschen auf der Antenne habe, das Thema. Und trotz allem Wissens über alle Randfaktoren zum Thema Schlaf, wird es bei HBN Supplements in absehbarer Zeit auch ein Sleep Support, ein Schlaf-Support-Produkt geben. Da bin ich gerade dabei. Das ist noch in der Anfangsphase der Entwicklung. Da habe ich jetzt eine Rezeptur aufgebaut, habe ich mit dem kompletten Background befasst und da sind wir jetzt gerade dabei. Aber ich bin auf jeden Fall schon so weit, dass ich sagen kann, dass es das geben wird. Wann steht noch in den Sternen? Und parallel für die Sommermonate haben wir auch noch 2, 3 Ideen im Hinterkopf. Da kann ich dann vielleicht das nächste Mal schon ein bisschen mehr berichten.
Also viele spektakuläre Sachen, die auch natürlich gewünscht wurden. Ganz, ganz speziell das Kreatinprodukt. Ja, also ja. Da wurde, das weiß ich ja selbst, sehr häufig danach gefragt, weil es einfach beinahe jeder Hersteller auch in unterschiedlicher Qualität anbietet. Und ich denke, das wird insgesamt so unsere Marke eben auch nochmal anders positionieren, Holger. Ne? Ja. Weil das ist eben auch etwas, was jeder brauchen kann. Ne?
Das kann jeder brauchen. Und das möchte ich auch unbedingt, dass wir das alle als Markenbotschafter auch so kommunizieren, dass das nicht nur ein Pumperprodukt ist, sondern das ist wirklich inzwischen ein Gesundheitsprodukt, dieses Kreatin. Das muss man wirklich so sagen. Ne? Ja.
Und Joint Care spricht für sich. Ja. Joint Care spricht für sich, also da höre ich aus meinem direkten Umfeld, wo ich ja die Klienten, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass wir das auch so machen. Ich beliefere ja auch viele direkt, ne, mit HBN-Produkten, ja, die sie dann bei mir bestellen. Und das Joint Care der Dauerbrenner und auch von den anderen. Das ist auch, denke ich, einer der Bestseller, ne, neben Bacillus und Skincare. Mhm. Ja, ist das läuft halt auch einfach gut und es funktioniert. Also man muss es mal so sagen, wie es ist, es funktioniert. Und wenn da jetzt mit Green Apple noch eine andere Geschmacksrichtung mit dazukommt, dann könnte es der Sache nur dienlich sein.
Ja. Ja, absolut. Also muss man halt einfach bringen. Wir werden auch beim Dietprotein das Geschmacksportfolio noch erweitern und wir jetzt überlegen uns jetzt schon dann für das Clearway nochmal Sommergeschmäcker rauszubringen. Also das ist halt dann einfach die Arbeit, die man dann halt einfach nebenbei einfach so machen muss, um halt auch immer mal wieder was Neues anzubieten. Das will ich jetzt gar nicht hier groß aufbauschen. Das gehört einfach dazu.
Ja, und da hatten wir auch nach den Geschmäckern mal gefragt, ne, was da gewünscht wird, ne, ja, bei diesem Produkt. Hm? Ja, also auch da ein ziemlich cooler Ausblick auf die nächste Zeit. Ich persönlich, weil die anderen Sachen kenne ich ja bereits, ich bin aufs Creapur gespannt. Ich bin gespannt auf das IsoClear, was da kommen wird, und es wird ja auch immer mal wieder was in Sachen Geschmäckern, Aromen bei den unterschiedlichsten Produkten neu herauskommen, und auch darüber werden wir rechtzeitig informieren. Und schaut einfach auch am Ende der Podcast-Folge in die Keynote der Episodenbeschreibung, dort findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN-Shop und auch den Code für Stronger Than You Hörer, mit dem ihr einkaufen gehen könnt. Einfach dort mal schauen und lest euch auch mal in den Shop ein. Und wenn ihr noch nicht Kunde seid, und ihr werdet mit Sicherheit bei einigen Produkten, die für einen gesünderen Lebensstil einfach auch hilfreich sind, finde ich. Ne? Ja, also jetzt kommen wir mal, wir machen, ich würde nicht sagen das Beste zum Schluss, aber für viele das Wichtigste, das ist unsere Fragerunde. Und da fange ich gleich mal mit so ein paar Fragen an, die an mich herangetragen wurden. Da sind wir wieder bei dem allseits beliebten Thema Doping Und da geht es wieder um Einstellungen von unserer Seite und Fragen. Wir haben wohl mit der letzten Episode da noch nicht alles flächendeckend geklärt, aber das wird man auch in diesem Bereich nicht genauso wie in anderen. Und wieder wird die Frage gestellt, die ich aber hier in dem Zusammenhang gar nicht schlecht finde, Holger. Wie weit kann man ohne kommen? Ich finde eigentlich die Einstellung schon ziemlich gut. Wie weit kann man ohne kommen? Was kann man schaffen? Das ist natürlich ganz schwierig zu beantworten, was das angeht. Also ich sag mal, mein Standpunkt zu dem Thema, das Wichtigste, was man an Hauptgenetik mitbringen muss für den Sport, ist Geduld. Ja, und wenn du bereit bist, über Jahre hart zu arbeiten und dich auch immer wieder zu verbessern. Auch wirklich empfehlenswert, einem Coach mal dein Vertrauen zu schenken, der dich dort durchbringt, dann kannst du sehr, sehr weit kommen. Das genetische Limit selber ist sehr, sehr schwierig bestimmbar. Ne? Wird relativ schnell sehen, wie die Muskulatur bei jemandem ausschaut, der kurz trainiert. Da kann man schon eine Aussage treffen. Zulegen werden alle in der Anfangsphase. Die ersten 6, 7, 8 Monate bis einem Jahr ist es eigentlich auch weitestgehend, egal was man da macht, jeder wird dort wachsen. Aber ich sage, normalerweise sind auch keine Grenzen gesetzt ohne Doping. Es ist einfach die Frage, wie viel Zeit hat man? A, B, wo will man dann gegebenenfalls starten? Es würde für mich ohnehin nur dann Sinn machen, wenn jemand die Absicht hat, Wettkämpfe zu machen. Für den Hausgebrauch halte ich das für absolut schwachsinnig. Und das haben wir schon gesagt. Und dann ist natürlich auch der alles entscheidende Faktor bei diesen Geschichten, was habe ich denn für eine innere Motivation dafür? Ja. Und ich finde die Frage gut und wichtig, aber schwer zu beantworten, ne? Wie weit ich kommen kann.
Ja, teilweise. Also ich habe vor vielen Jahren mal einen Blogbeitrag geschrieben. Ich versuche den gerade nebenbei rauszusuchen, aber den werde ich wahrscheinlich jetzt nicht finden. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Blogbeitrag geschrieben. Der hat sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wie viel Muskelmasse kann ich aufbauen? Und es gibt Rechenschemata von Menschen, die haben genau das untersucht. Und diese Modelle gibt es. Und die sind auch, ich sage jetzt mal, ja, die sind jetzt auch, sage ich mal, gar nicht so daneben, was die Praxis angeht. Und also Faktor 1 ist natürlich, was für einen Trainingsstatus habe ich? Bin ich ein Neuling? Bin ich ein Erfahrener oder habe ich schon 20 Trainingsjahre auf dem Buckel? Das ist einer von den Hauptfaktoren. Wenn ich ein Trainingsneuling bin, da hab ich noch eine Sache im Kopf. Hieß es da, dass man in den ersten 3 Jahren oder 5 Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wenn man das richtig angeht, dass man 80% seines genetischen Potenzials in dieser kurzen Zeit ausschöpfen kann. Das ist eine feststehende Zahl, die kann man auch nachrecherchieren. Und in den Folgejahren wird es dann natürlich zunehmend schwerer, wenn man sich schon einen gewissen Leistungsstandard oder Stand antrainiert hat, wird es dann natürlich mit den Erfahrungsjahren immer schwieriger, dass man da noch draufpackt. Aber diese Geschichte in den ersten wenigen Jahren 80% des genetischen Potenzials auszuschöpfen, die kann man auf jeden Fall so schon sagen und die kann man auch mitnehmen. Zweite Sache ist natürlich, wie ist die Grundbeschaffenheit, die Grundgenetik? Was bin ich für ein Typ? Bin ich so ein Aufbautyp oder bin ich eher einer, der um jedes halbe Kilo Qualität kämpfen muss und so weiter? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also wer sich dafür interessiert, der findet da schon ein paar Rechenmodelle, nach denen er sich zumindest im Groben orientieren kann. Es gibt da dann auch diese Größenordnung, diese Kennzahl des Fat Free Mass Index, die man da ein bisschen so herziehen kann. Ich würde mich jetzt nicht auf ein Bewertungsschemata verlassen, aber ich würde mal zwei, drei so Bewertungsschemata einfach mal für die Berechnungen für mich machen. Und dann kann man das vielleicht schon ganz gut für sich ein bisschen einschätzen. Das Ganze bitte als Annäherungswert verstehen. Aber so kann man zumindest im Groben sagen, da stehe ich, das müsste ich bis dahin schon geschafft haben mit meinen aktuellen Trainingsjahren. Und das ist, wäre dann noch das, was ich vielleicht in der Lage bin zu schaffen. Was man natürlich ganz klar wissen muss, also ich bin jetzt dieses Jahr in meinem 28. Trainingsjahr. Im 28. Trainingsjahr, wenn man viele, viele Jahre und Jahrzehnte alles richtig gemacht hat, sich immer gut ernährt hat und kontinuierlich trainiert hat, dann kann man mit 28 Trainingsjahren vielleicht noch einen naturalen Progress von einem halben Kilo bis einem Kilo Muskelmasse sich erhoffen im Jahr. Dazu muss ich sagen, da wäre vielleicht noch ein kleines bisschen mehr drin, wenn ich nicht selber ein kleines bisschen einen am Helm hätte und für mich selber den Anspruch habe, immer in Form sein zu müssen. Aber was ich damit sagen will, es wird wirklich mit den Jahren immer schwerer, nochmal Qualität aufzubauen. Aber auf der anderen Seite habe ich in der Master Elite, in meinem Masterathletenkader auch sehr viele schöne Beispiele, die ganz klar aufzeigen, dass man auch mit viel Trainingserfahrung und mit 50 Jahren und auch mit 60 Jahren aus seinem Körper noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Wichtig ist, dass das immer mit einer gesunden Erwartungshaltung passiert, finde ich, ne? Also, wenn der Olaf jetzt sich vornehmen würde, jetzt in diesem Jahr noch 10 Kilo Qualität Muskelmasse aufzubauen und er dann enttäuscht ist am 1.1.24, wenn er das nicht geschafft hat, dann liegt das nicht daran, dass er schlecht gearbeitet hat, sondern dass er einfach eine falsche Erwartungshaltung hatte, ne? Also das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, dass das ein bisschen zusammenpasst.
Ja, also das Raum für Verbesserung ist es immer mit verbunden mit einer realistischen Erwartungshaltung.
Ja, richtig.
Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt generell in diesem Sport. Das sollte sich wie ein roter Faden durchziehen. Und ich sag mal, sicherlich ist auch, weil du das mit diesem Fat-Free Muscle Mass Index angesprochen hast, auch ein Punkt, wo man sagen muss, dass die meisten niemals diesen Bereich erreichen werden auf natürlichem Weg. Ja? Und das ist aber nicht schlimm, weil man auch ohne, dass man den voll ausschöpft, Wettkampfpotenzial auf die Bühne bringen kann, was durchaus konkurrenzfähig ist. Und wir haben viele neue Erkenntnisse. Training wird nicht neu erfunden werden, aber gerade im Bereich der Ernährung und Supplementierung geht es beinahe täglich voran. Und auch da sollte man alles nutzen, was einem zur Verfügung steht. Und eine Sache haben wir hier noch nicht berücksichtigt in dem Ganzen, dem Faktor Geduld und dem, was in Trainingsjahren möglich ist, nämlich diese Mischung aus dem, was alles stimmen muss, Holger, damit es passt. Es muss eben wirklich alles stimmen. Training, Ernährung, Regeneration, Supplementierung. Das sind so diese Fakten, die alle zusammen einfach wirklich passen müssen, damit man die größtmöglichen Fortschritte erreicht. Und wenn einer dieser Faktoren nicht passt, dann muss man eben einfach auch nachbessern dort. Das ist auch das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt.
Ne? Ja.
Das muss man auch sehen. Ja. Wir haben die Schilddrüse noch als Frage. Finde ich immer wieder spannend. Inwieweit kann einem die Schilddrüse beim Muskelaufbau behindern? Wurde jetzt hier gefragt, Holger.
Also Schilddrüsenprobleme hat man oft im Coaching. Würde ich jetzt mal sagen. Also gut, was heißt Probleme? Also Laborbefunde von Schilddrüsenmarkern, wo halt ganz einfach in den mehreren Fällen das freie Schilddrüsenhormon nicht da sein sollte, wo es ist, meistens zu niedrig. Also Hyperthyreose habe ich persönlich jetzt noch nicht so oft in meinen Coachings gehabt. Weiß nicht du, wie ist das bei dir, Olaf?
Nee, hatte ich noch nicht. Nee. Hatte ich noch nicht.
Also ja. hat man eher weniger Hypothyreose, also eher zu wenig Schilddrüsenhormon, findest du schon. Manchmal wirklich krankheitsbedingt, aber sehr oft ist es halt wirklich tatsächlich hausgemacht, lifestyle-bedingt. sehr lange, sehr exzessives Training mit sehr wenig Nährstoffen und sehr wenig Energie im Plan oder Mangel oder einfach nur ein gravierender Mangel bei schilddrüsenrelevanten Nährstoffen oder sowas in der Art und sowas und da baut sich sowas dann auf. Ja, was macht man da? Also die meisten, die ich kenne und die sowas haben, sind medikamentös eingestellt. Wenn man medikamentös eingestellt ist und dann einen guten Laborbefund hat, dann gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber dann finde ich, dass man das Thema damit schon ganz gut im Griff hat. Was man aber auch ganz klar sagen muss, dass es bei mir schon etliche Coachings gab, wo eine zum Beispiel T4-Medikation nach einigen Monaten Coaching mit entsprechender Nährstoffversorgung, mit dem Aufbau von einem gewissen energetischen Status dem Wiedererholen von der ganzen Hormonachse, also alles, was damit zu tun hat, tatsächlich auch wieder abgesetzt werden konnte. Ja? Also ich sehe sowas nicht als K.O.-Kriterium. Ich sehe es auf jeden Fall so, dass man das natürlich, wenn es da gravierende Abweichungen gibt von der Norm, dass man das Thema angehen muss, dass es sein kann, dass man da medikamentös erstmal irgendwas machen muss, um das auszugleichen, aber dass man parallel immer auch an der Ursache, sofern man jetzt keine Autoimmunerkrankung oder sowas hat, dass man immer auch an der Ursache arbeiten sollte und dass die Medikation in meinen Augen nicht bei sehr, sehr vielen Menschen nicht das Ende der Fahnenstange ist.
Hm. Ja. Ich sehe das auch. Also ich meine, man kann einmal natürlich dann nicht auf die medikamentöse Einstellung verzichten, ja, aber was einem immer als Option bleibt, ist auch mit Naturprodukten, wie du es gesagt hast, zu arbeiten. Ja. Da gibt es ja nun wirklich genug. Ja, da gibt es genug und man muss auch, habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, die Problematik mal länger beobachten. Man muss sie mal genau anschauen. Ja, oft gibt's da auch Begleiterscheinungen, die ganze Geschichte noch zusätzlich triggern. Wenn die mal raus sind, wird das auch besser. Ja, und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, also wirklich auch da konstant auf Aufzeichnungen setzen, auf Informationen, auf Austausch. Und es gibt viele Möglichkeiten, eine Schilddrüsenproblematik in den Griff zu bekommen. Ausnahme ist, und das ist ja dann nun ein ganz anderes Krankheitsbild, auch in seiner Gesamtauswirkung, wenn Hashimoto dann dabei ist. Da muss man natürlich ganz anders verfahren. Ne?
Ja, aber ja. Ansonsten, um die Frage zu beantworten, ist eine Schilddrüse, eine Ungereimtheit im Labor der Schilddrüse jetzt kein K.O.-Kriterium für irgendeine sportliche Zielsetzung. Damit muss man sich einfach intensiv befassen.
Ja, es ist ja auch so, dass die Schilddrüse, wenn es da eine Problematik gibt, einen ja nicht unbedingt daran hindert, Muskeln aufzubauen, nur dass da eben halt die Fetteinlagerungen mitunter viel größer sind.
Ja, also es geht schon, also zu wenig Schilddrüsenhormon geht schon auch auf viele Gewebsarten, ne, wenn man das hat. Also muss man auf jeden Fall schon gucken. Aber nochmal ein K.O.-Kriterium, wenn man das weiß und wenn man das überwacht und wenn man das versucht auszubügeln, ist das auf jeden Fall nicht.
Ja. Die nächste Frage finde ich ganz interessant, weil wir neulich auch mal selber das Thema hatten, aber das fiel in einem der vergangenen Podcasts auch mal am Rande. Woran merkt man einen Serotoninmangel? Finde ich interessant. Ja, also das kannst du an vielen Sachen merken, ja. Also das geht, das, was ich jetzt mal weiß, du weißt da viel immer, kann ich bald sagen, ja noch viel mehr als ich, aber das beginnt mit Schlafstörungen, wo du einen Serotoninmangel merkst. Du merkst es bei Verdauungsstörungen mitunter auch, ja. Und ist auch größere Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen können auftreten, ja. Vielleicht kannst du noch ergänzen, wenn ich hier was nicht gesagt habe.
Ja, also das ist soweit alles richtig. Also Serotonin ist, kennt man ja als, definiert sich ja als Glückshormon. Das ist gehirnaktiv, ist aber auch in der Peripherie aktiv. Serotonin ist in erster Linie der Vorläufer von aus Tryptophan, der Vorläufer von Melatonin, also hat auf jeden Fall was mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun, mit der Einstellung des Biorhythmus, hat mit dem Gemütszustand zu tun, kann sogar Angstzustände hervorrufen. In Verbindung mit dem Biorhythmus kann es an Schlaflosigkeit Schuld haben, ist im Verdauungstrakt auch für die Darmbewegungen, für die Darmperistaltik mit verantwortlich. Das wären jetzt mal so die wichtigsten, glaube ich, wo man sowas bemerken kann.
Und da würde sich natürlich gleich die Frage anschließen, wie kann man dem entgegenwirken? Ich würde jetzt spontan aus der Pistole geschossen sagen, erstmal mehr schlafen, aber wenn man nicht schlafen kann, ist das schon auch ein Problem, ne? Und man kann da, denke ich, eine ganze Menge auch über Supplementierung und Lebensmittel steuern, ne?
Ja, also es gibt einen Link, es gibt in einigen Fällen gibt es einen Link zu Serotonin und der Geschichte mit Fructose und Histamin. Das kann man da mal gucken. Dann, wenn es eine Entgleisung, eine zirkadiane Entgleisung gibt, also wenn man auf irgendeine Art und Weise über schlecht getimte Ernährung, über Schichtarbeit oder über zu viel Kunstlichteinfluss aus seinem Biorhythmus rausfällt, das ist ein Riesenfaktor, warum dann irgendwie Serotonin nicht so richtig gebildet werden kann. Dann gibt es für die Serotoninbildung natürlich bestimmte nutritive Kofaktoren, die erfüllt sein müssen. Da habe ich die eine schon genannt, das ist die Muttersubstanz Tryptophan. Darum wirkt auch Tryptophan oftmals sogar als ganz leichtes antidepressives Mittel bei vielen Menschen und ist auch hat auch eine gute Datenbasis zur Schlafqualität und zu Schlafeigenschaften. Aber das wären jetzt mal so die Themen, die ich als erstes abklappern würde, ne? Also Lifestyle, Biorhythmus und auf jeden Fall die nutritive Versorgung mit den Kofaktoren.
Ja. L-Tryptophan ohnehin unterschätzt, meiner Meinung nach. Das hatte mal in so den Mid-2010ern mal so ein bisschen Konjunktur als schlafanstoßend, aber dann ist das, weil sich's, glaube ich, auch nicht so gut vermarkten lässt wie irgendein Spray oder irgendwas anderes und auch eigentlich so einfach ist das wieder von der Bildfläche verschwunden. Ne? Aber es gab, ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, viele, die mit L-Tryptophan auch ergänzt haben.
Ja, auf jeden Fall. Also zunächst mal, L-Tryptophan ist natürlich auch eine essentielle Aminosäure, also hat natürlich auch eine bestimmte proteinbildende Eigenschaft, logischerweise, ne? Aber hat halt ganz einfach auch diesen Link zur Serotoninbildung. Und ich habe ja jetzt das Thema schlaffördernde Substanzen habe ich ja jetzt wirklich sehr, sehr gut durch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass man dazu zu Tryptophan am ehesten noch eine stabile, solide Datenlage findet, wie man sie von anderen Substanzen jetzt überhaupt nicht findet, die sehr, sehr viel gehypter sind beim Thema Schlafeigenschaften. Aber da werden wir in den kommenden Folgen, wenn es dann mal an das Anteasern des Schlafprodukts geht, werden wir da auf jeden Fall noch eingehen oder darauf eingehen.
Ja, ja. Ja, also ich bin, was diese Dinge angeht, um die Schlafoptimierung herum, jetzt geht es ja in die Richtung mit den Serotonin, bin ich echt extrem gespannt, was da kommt. Also für mich jetzt auch wieder aufschlussreich. Und man sieht, dass auch wenn dieser Begriff recht häufig gebraucht wird, aber man sieht einfach hier auch wieder, dass man den Körper immer als ganzheitliches Modell sehen muss. Ne? Hm. Das ist eigentlich tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Aspekte gibt, die sich da beeinflussen. Das ist nicht immer linear oder diagonal. Ne? Ja. Und da bin ich tatsächlich auch jetzt darauf gekommen, dass man vieles aus der Beobachtung her viel, viel besser beurteilen können wird. Mhm. Ja, wir sind tatsächlich erst einmal für heute am Ende angelangt. Fragen haben wir ja permanent durch, da können wir auch das nächste Mal weitermachen. Da werden wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil bei unserer nächsten Zusammenkunft ist kein Wettkampf. Da haben wir ja sehr ausführlich heute drüber gesprochen. Ja. Aber das wird ja auch gewünscht, hat ja auch zu den Fragen gehört. Und eine ganze Reihe von Fragen übrigens, die jetzt unmittelbar nach dem Wochenende kamen, auch noch hier beantwortet. Die haben mich erreicht, jetzt nicht nur speziell auf dem Coach-Roundtable von uns hin, sondern im Allgemeinen. Und da ist das immer gut, wenn man die auch mit abwickelt. Also macht da weiter, ihr Lieben. Hörerinnen und Hörer, schickt uns die Fragen. Wir werden sie definitiv alle nach und nach beantworten. Und sollte die Zeit mal nicht reichen, da werden wir uns mal kurz schließen, Holger, ob wir es nicht mal bei Instagram dann auch machen, ne? Dass wir das mal veröffentlichen, wenn wir tatsächlich nicht auf alles eingehen können.
Na klar, ja. Auf jeden Fall. Also bestimmte Themen, die sich dafür eignen, wieso nicht, ja.
Ja, wobei man es hier natürlich deutlich dezidierter und umfangreicher machen kann als anderswo. Und deswegen, es reicht leider immer nur für 3 bis 5, aber das ist nun mal so. Ne? Ja. Das ist nun mal so. Ja, exklusives Medium, würde ich sagen, durch die Zeit begrenzt. Ne?
Ja.
Ja, unsere Credits sind immer die Zeit, so sage ich das. Holger, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du wieder bei Stronger Than You dabei warst. Bin gespannt auf unsere nächste Aufnahme. Da darf ich schon mal eine kleine Ankündigung machen, weil es ein Novum ist. Ich möchte dann mit dir auch über meine Vorbereitung sprechen. Du hast es ja mir persönlich überlassen, ob ich das machen möchte oder nicht. Und finde es ganz gut, weil jetzt auch gefragt wurde, also das schon sehr oft, Olaf, machst du dieses Jahr was, bereitest du dich vor, es ist nun kein Geheimnis mehr, dass ich zur WM antreten will und da werden wir mal ohne große Kapriositäten und ohne Tamtam mal unsere gemeinsamen Pläne offenlegen, ohne natürlich zu viele Details zu verraten, weil Masters Elite ist auch top secret. Na?
Richtig. Ja, aber das wird das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, das wird es. Holger, ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und auch weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, dass du wieder bei uns warst.
Ganz lieben Dank an dich, lieber Olaf, und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen.
Ja, und lasst uns dann auch eure Abos da, liked uns, wenn euch die Episode gefallen hat und natürlich für Fragen stehen wir euch zur Verfügung. Holger Guck bei Instagram, ich olafmann.sty, genauso personal-trainer@gmx.eu und 01737739230. Gerne auch mit einer Sprachnachricht, so wie ihr das jetzt schon häufiger getan habt. Und ich erinnere nochmal an die Episodenbeschreibung. In dieser Episodenbeschreibung findet ihr in der Kino den direkten Link zum HBN-Shop und hier könnt ihr mit SDY15 sparen und unser Team auch damit unterstützen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.